Thank you for that.
Vielen Dank für den mächtigen und inspirierenden Gesang. Nach Elder Ballards Worten singt der Chor Christ unser Heil. Geleitet wird er von Lynn Hopkins und begleitet von Austin Wheelwright. Mackenzie Smith spielt dazu Geige. Das Schlussgebet spricht dann Rachel Huntsman. Ich freue mich, Ihnen nun den heutigen Sprecher vorstellen zu dürfen. Elder M. Russell Ballard kam am 8. Oktober 1928 in Salt Lake City als Sohn von Melvin R. Ballard und seiner Frau Geraldine, geborene Smith, zur Welt. Er studierte an der Universität Utah, wo er Barbara Bone kennenlernte. Sie heirateten am 28. August 1951 im Salt Lake Tempel. Als junger Mann absolvierte er für die Kirche eine Mission in England, wo er Ratgeber in der Missionspräsidentschaft war. Er ist außerdem zweimal Bischof gewesen. 1974 wurde er als Präsident der Kanada-Mission Toronto berufen. Dort habe ich Elder Ballard kennengelernt. Er war mein Missionspräsident. Ich werde öfter gefragt, wie es gewesen ist, ihn als Missionspräsidenten zu haben. Ich antworte immer, ich empfinde für ihn das Gleiche wie andere für ihren Missionspräsidenten. Er war großartig. Ihm lag schon immer viel an der Missionsarbeit, die er mit großem Eifer erfüllt. Während er noch Missionspräsident war, wurde er im April 1976 ins erste Kollegium der 70er berufen. Später gehörte er der Präsidentschaft der 70er an. Im Oktober 1985 wurde er als Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel bestätigt. Vor seiner Berufung als Generalautorität war Elder Ballard im Automobil-, Immobilien- und Anlagegeschäft tätig. Er gehörte etlichen Ausschüssen und Führungsgremien innerhalb und außerhalb der Kirche an und schrieb etliche Bücher. Elder Ballard und seine Frau haben 2 Söhne und 5 Töchter. Sie haben 43 Enkelkinder und 37 Urenkel. Elder Ballard.
Ich möchte dem Chor danken. Einer meiner Enkel singt dort mit. Danke, Tom, dass du den Chor mitgebracht hast, um diese schöne Zusammenkunft zu eröffnen. Das ist lieb von dir. So ein Enkelkind ist etwas Großartiges. Es ist unglaublich, was es alles kann. Sie bieten einen herrlichen Anblick. Sie sind die allerbesten jungen Männer und Frauen auf der ganzen Welt. Sie haben das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi, das in dieser immer schlechter werdenden Welt die Schritte lenkt, die sie gläubig gehen. Meine Frau und ich freuen uns, hier mit Ihnen im Marriott Center und auch mit Ihnen allen, die in anderen Gebäuden überall auf der Welt zusammengekommen sind, zusammen zu sein. Ich nehme an, dass dank moderner Technik einige von Ihnen auch über einen Podcast oder andere elektronische Wunderwerke zuhören. Aber unabhängig davon, wo Sie sich heute Abend aufhalten, freue ich mich, zu Ihnen zu sprechen und bete darum, dass der Herr bei uns sein möge, damit das, was ich sage, jedem von Ihnen in der jetzigen Lebensphase hilft. Ich möchte dem Institutschor der Utah State University für die schöne Musik danken und ganz besonders Tom Mullen, einem, der heute hier vertretenen Pfahlpräsidenten, der mir zu meiner Zeit als Missionspräsident als Assistent zur Seite gestanden hat. Er war mit uns gemeinsam in Toronto auf Mission und ich bin sehr stolz auf ihn. Heute Abend möchte ich darauf aufbauen, was ich bei der Generalkonferenz gesagt habe. Diejenigen, die zugehört haben, und ich hoffe, das trifft auf einige von Ihnen zu, haben Ratschläge von den Generalautoritäten und führenden Beamten der Kirche bekommen. Vielleicht erinnern Sie sich, dass ich in meiner Ansprache die unechten Fliegen der Fliegenfischer mit den unechten Ködern verglichen habe, die der Satan nutzt, um uns zu fangen und in seine schreckliche Welt voller Elend zu ziehen. Ein paar Tage nach der Generalkonferenz erhielt ich einen Brief von einem fabelhaften jungen Mann. Sein Name ist Chayton Snyder. Er ist 11 Jahre alt. Er hatte mir zugehört und schickte mir diese Zeichnung, die Sie gerade auf der Leinwand sehen, zusammen mit folgender persönlicher Notiz. Die Fischer, die den Fisch mit einem künstlichen Köder fangen, sind ein Sinnbild dafür, wie der Satan uns mit der Sucht, dem künstlichen Köder, einfängt. Wenn der Angler den Fisch auf den Strand wirft und der Fisch versucht, ins Wasser zurückzugelangen, versinnbildlich dieser Versuch meiner Meinung nach, wie wir darum kämpfen, ins sichere Wasser des Evangeliums zurückzugelangen. Aber wir brauchen Hilfe vom Vater im Himmel und von Jesus Christus, um eine Sucht loszuwerden. Zitat Ende. Danke, Chaitin, für diese prägnante Zusammenfassung meiner Konferenzansprache. Ich zitiere aus dieser Ansprache. So wie der Fliegenfischer weiß, dass die Forelle vom Hunger getrieben wird, kennt Luzifer unseren Hunger oder unsere Schwächen und führt uns mit gefälschten Ködern in Versuchung, die uns, wenn wir sie schlucken, aus dem Strom des Lebens reißen und uns seinem unbarmherzigen Einfluss unterwerfen. Doch im Gegensatz zu einem Fliegenfischer, der einen gefangenen Fisch befreit und unverletzt ins Wasser zurücklässt, wird Luzifer niemals freiwillig loslassen. Er hat das Ziel, seine Opfer so elend zu machen, wie er es ist. Ich bete darum, dass der Herr mir helfen möge, Ihnen einen höchst wichtigen Grundsatz nahezubringen. Der Grundsatz lautet: Machen Sie das Evangelium Jesu Christi nicht kompliziert. Das beschäftigte zu seiner Zeit auch den Apostel Paulus, als er sagte: Ich fürchte aber, wie die Schlange einst durch ihre Falschheit Eva täuschte, könntet auch ihr in euren Gedanken von der aufrichtigen und reinen Hingabe an Christus abkommen. Im Buch Mormon erläutert der Prophet Nephi die Lehre und das Evangelium Christi mit einfachen Worten. Ich führe hier Aussagen aus dem zweiten Buch Nephi, Kapitel 31 an. Ich greife nur einige wenige davon heraus. Sie können sich später ja den ganzen Text durchlesen. Nephi sagte unter anderem: Denn meine Seele erfreut sich an Klarheit. Können wir Jesus nachfolgen, wenn wir nicht willens sind, die Gebote des Vaters zu halten? Und der Vater hat gesagt: kehrt um und lasst euch im Namen meines geliebten Sohnes taufen. Wer sich in meinem Namen taufen lässt, dem wird der Vater den Heiligen Geist geben. Und ich hörte eine Stimme vom Vater, nämlich: Ja, die Worte meines Geliebten sind wahr und treu. Wer bis ans Ende ausharrt, der wird errettet werden. Denn ihr seid nur durch das Wort von Christus mit unerschütterlichem Glauben an ihn so weit gekommen. Meine geliebten Brüder, es ist kein anderer Weg noch Name unter dem Himmel gegeben, wodurch der Mensch im Reich Gottes errettet werden kann. Und nun siehe, dies ist die Lehre von Christus. Der Prophet Joseph Smith hat die ersten Grundsätze und Verordnungen des Evangeliums im vierten Glaubensartikel definiert. Erstens der Glaube an den Herrn Jesus Christus, zweitens die Umkehr, drittens die Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung, viertens das Händeauflegen zur Gabe des Heiligen Geistes. Ich möchte heute die Lehre Christi und sein Evangelium in den Mittelpunkt stellen. Meine lieben jungen Leute, in der heutigen Welt geschieht vieles, was im direkten Widerspruch zu den Grundsätzen des Evangeliums steht. Sie müssen die Lehre Christi kennen, ihr ganzes Leben danach ausrichten und sie immer verteidigen. Vor einigen Jahren wollte mich einer der Missionare, für die ich verantwortlich war, sprechen. Er sagte, Präsident, ich verliere mein Zeugnis. Ich habe einige Fragen, die mir niemand beantwortet. Mein Bischof und mein Pfahlpräsident meinten, ich solle sie vergessen und hatten keine Antwort für mich. Ich bat ihn, seine Fragen aufzuschreiben und schlug vor, er solle in 10 Tagen wieder zu mir kommen und ich würde ihm jede einzelne beantworten. Als er sich anschickte, mein Büro zu verlassen, fühlte ich mich gedrängt, ihn zu fragen, Elder, wie lange ist es her, dass Sie zuletzt in den Heiligen Schriften gelesen haben? Er gab zu, dass es schon sehr lange her war. Ich sagte, Sie haben mir einen Auftrag gegeben, da ist es doch nur fair, wenn ich Ihnen auch einen gebe. Sie lesen jeden Tag mindestens 1 Stunde lang in den Heiligen Schriften, bis Sie wiederkommen, um sich Ihre Antworten abzuholen. Er war einverstanden. Als er wiederkam, war ich vorbereitet, aber er sagte zu mir, Präsident, ich brauche die Antworten nicht. Ich weiß, dass das Buch Mormon wahr ist. Ich weiß, dass Joseph Smith ein Prophet ist. Jetzt ist alles in Ordnung. Ich erwiderte, ich gebe Ihnen dennoch die Antworten auf Ihre Fragen. Ich habe mir große Mühe damit gegeben. Wir befassten uns mit all den mormonenfeindlichen Behauptungen und Aussagen. Nach unserem Gespräch fragte ich ihn, Elder, was haben Sie aus alledem gelernt? Die Antwort, die er mir gab, ist vielsagend. Ich habe gelernt, Präsident, dass man dem Herrn genügend Zeit einräumen muss. Gehen wir nun gemeinsam die grundlegenden Lehren Christi und sein Evangelium durch. Der erste Grundsatz der Lehre ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus. Glauben an Christus zu haben bedeutet, dass man fest daran glaubt, dass er der einzig gezeugte Sohn Gottes und der Erretter und Erlöser der Welt ist. Unsere Lehre besagt, dass wir nur zum Vater im Himmel zurückkehren und bei ihm leben können, wenn wir auf die Gnade und Barmherzigkeit seines Sohnes bauen. Wenn wir Glauben an Christus haben, nehmen wir sein Sühnopfer und seine Lehren an und richten uns danach. Wir vertrauen auf ihn und auf das, was er sagt. Wir wissen, dass er die Macht hat, seine Verheißungen zu erfüllen. Der Vater im Himmel segnet alle, die den Glauben aufbringen, seinem Sohn zu gehorchen. Wir glauben an Christus und wir glauben daran, dass er möchte, dass wir seine Gebote halten. Wir möchten unseren Glauben beweisen, indem wir ihm gehorchen. Dank unseres Glaubens an Jesus Christus kann dieser uns sowohl körperlich als auch geistig heilen. Nehmen Sie sich jetzt, meine lieben jungen Freunde, eine Minute Zeit und konzentrieren Sie sich auf Ihren eigenen Glauben an den Herrn Jesus Christus. Denken Sie über sich nach, während ich Ihnen einige wenige Fragen stelle. Sind Sie zufrieden mit der Richtung, die Ihr Leben nimmt und die Ihr Glaube an den Herrn Jesus Christus einschlägt? Lieben Sie Gott mit ganzem Herzen, ganzer Seele und aller Kraft, wie der Herr dem Gesetzeslehrer im 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums auftrug? Sind die einfachen Grundsätze Bestandteil Ihres täglichen Lebens? Beten Sie jeden Morgen und jeden Abend? Lesen Sie jeden Tag in den Heiligen Schriften? Drücken Sie sich so aus, wie es sich gehört? Sind Sie ehrlich? Leben Sie nach dem Wort der Weisheit. Nehmen Sie sich der Bedürfnisse Ihrer Mitmenschen freundlich und aufmerksam an. Halten Sie sich an das, was die führenden Brüder bei der letzten Generalkonferenz betont haben, nämlich, dass jede Form von Pornografie ganz und gar zu meiden ist. Es gibt in unserem Leben keinen Raum für Pornografie, wenn wir wahren Glauben an Christus haben. Ich sage das mit allem Nachdruck, dessen ich fähig bin. Wenn Sie damit ein Problem haben, wenden Sie sich davon ab. Leben Sie so, dass Sie eines Tempelscheins würdig sind? Nehmen Sie aktiv an den Versammlungen am Sonntag teil, besonders an der Abendmahlsversammlung? Nehmen Sie würdig vom Abendmahl und erneuern Sie Ihre Bündnisse mit dem Herrn. Was die zurückgekehrten Missionare, die heute hier sind oder mich hören können, betrifft, wahren Sie, so wie Sie sich kleiden und wie Sie sich geben, die Würde eines Dieners des Herrn Jesus Christus? Bereiten Sie sich darauf vor, Ihren Partner für die Ewigkeit zu finden und halten Sie bewusst nach ihm Ausschau? Über diese Frage könnte ich den ganzen Abend sprechen. Aber ich bin sicher, Sie wissen mittlerweile, dass wir vom Abhängen nichts halten. Falls Sie das doch noch nicht begriffen haben, merken Sie es sich noch heute. Um es in Ihrem Jargon zu sagen, schnallen Sie es endlich. Wir sind für ordentliche Verabredungen. Sie wissen schon, ein junger Mann verabredet sich mit einer jungen Frau und die beiden unternehmen etwas Schönes zusammen. Suchen Sie wirklich nach einem Partner, der den Herrn liebt und seinen heiligen Namen ehrt? Verbringen Sie, die Sie verheiratet sind, regelmäßig Abende zu zweit miteinander, um Ihre Beziehung weiterhin zu vertiefen und zu festigen? Natürlich könnte ich dieser Liste noch weitere Punkte hinzufügen. Aber wenn Sie sich wirklich bemühen, Ihr Bestes zu geben, um Christus nachzufolgen, können Sie diese und ähnliche Fragen mit einem klaren Ja beantworten. Ist Ihnen, als Sie heute Abend über Ihren Glauben an den Herrn Jesus Christus nachgedacht haben, etwas eingefallen, was in Ihrem Leben, soweit Sie wissen, nicht so ist, wie Sie es sich wünschen? Wenn es etwas gibt, von dem Sie im Herzen wissen, dass es nicht zu jemandem passt, der wahren Glauben an den Herrn Jesus Christus hat, möchte ich Ihnen sagen, wie Sie Abhilfe schaffen können. Umkehr ist der zweite Grundsatz des Evangeliums. Unser Glaube an Christus und unsere Liebe zu ihm veranlassen uns dazu, umzukehren, also Gedanken, Ansichten und Verhaltensweisen zu ändern, die nicht im Einklang mit seinem Willen stehen. Wenn wir umkehren, empfinden wir gottgewollte Traurigkeit. Wir hören auf, das Falsche zu tun und strengen uns noch mehr an, das Richtige zu tun. Aufrichtige Umkehr zeitigt mehrere Resultate. Wir spüren, dass Gott uns vergibt und empfinden den Frieden, der von ihm kommt. Schuld und Trauer werden hinweggefegt. Brüder und Schwestern, seien Sie sehr dankbar dafür, dass das Evangelium Jesu Christi einen Weg zurück von den Fehlern bietet, die wir begehen mögen, nämlich aufrichtige Umkehr. Wenn man sich nicht die Fähigkeit aneignet, umzukehren, wachsen sich kleinere Gewohnheiten oftmals zur Sucht aus. Es gibt einen ganz einfachen Weg, wie jeder von uns verhindern kann, der Sucht in die Falle zu gehen, schlicht alle süchtig machenden Stoffe und Verhaltensweisen meiden. Vertun Sie sich nicht, meine lieben jungen Freunde. Jeder von uns ist Angriffsziel für den Satan und seine Anhänger. Er wird jeden betrügerischen Köder und jede Taktik benutzen, die er hat, um uns ins Straucheln zu bringen und unsere Entschlossenheit und Treue gegenüber dem Herrn zu schwächen. Der dritte Grundsatz in der Lehre des Evangeliums ist die Taufe. Diesen Grundsatz haben die meisten, die mir heute zuhören, bereits in die Tat umgesetzt. Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung. Ein herrlicher Grundsatz. Dies ist das erste Bündnis, das jeder von uns persönlich mit dem Herrn Jesus Christus und dem Vater im Himmel eingeht. Die Taufe ist eine heilige Handlung, eine Zeremonie oder ein Ritus, der zeigt, dass wir ein Bündnis mit Gott eingegangen sind. Und Gott hat von seinen Kindern schon immer verlangt, Bündnisse zu schließen. Ein Bündnis ist eine verbindliche und feierliche Übereinkunft zwischen Gott und einem Menschen. Gott verheißt, dass er uns segnen wird. Wir versprechen, dass wir ihm gehorchen. Wenn wir unsere Bündnisse halten, empfangen wir Segnung in diesem Leben und erlangen Erhöhung im künftigen Leben. Denken Sie daran, Christus hat uns ein Beispiel gegeben, in dem auch er sich taufen ließ. Wir dürfen jede Woche vom Abendmahl nehmen, was uns dabei hilft, würdig zu bleiben, damit der Geist immer bei uns ist. Es erinnert uns allwöchentlich an unsere Bündnisse und hilft uns, unseren Glauben an den Herrn Jesus Christus und unser Vertrauen in ihn zu festigen. Der vierte Grundsatz der Lehre ist die Gabe des Heiligen Geistes. Jesus hat gelehrt, dass wir durch Wasser und durch den Geist getauft werden müssen. Auf die Taufe durch Wasser muss die Taufe durch den Geist folgen, sonst ist sie unvollständig. Nur wenn wir die Taufe und die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, können wir Vergebung für unsere Sünden erlangen und geistig gänzlich von Neuem geboren werden. Der Heilige Geist gibt Zeugnis von Christus und hilft uns, die Wahrheit zu erkennen. Er verleiht uns geistige Kraft und hilft uns, das Rechte zu tun. Er schenkt uns Frieden und tröstet uns in Zeiten der Prüfung und des Kummers. Er warnt uns vor geistigen oder körperlichen Gefahren. Durch die Macht des Heiligen Geistes können wir spüren, wie sehr Gott uns liebt und wie er uns führt. Diese Gabe, meine Brüder und Schwestern, ist ein Vorgeschmack des verheißenen ewigen Lebens und der damit verbundenen ewigen Freude. Und zum Schluss der fünfte Grundsatz der Lehre: Wir müssen bis ans Ende ausharren. Wenn wir durch unseren Glauben an Jesus Christus, die Umkehr und dadurch, dass wir uns haben taufen lassen und den Heiligen Geist empfangen haben, den engen und schmalen Pfad erst einmal betreten haben, müssen wir uns nach besten Kräften bemühen, auf diesem Weg zu bleiben. Vor vielen Jahren stand unser treuer Pfahlpatriarch, er war über 90 Jahre alt, in einer Fast- und Zeugnisversammlung auf und sagte etwas, was ich nie vergessen werde. Es wird mir immer im Gedächtnis bleiben. Hier seine Worte: Ich bete jeden Abend darum, dass mein Zeugnis auch dann noch hell leuchten möge, wenn Gott mich zu sich ruft. Ich sagte zu ihm: Patriarch, von allen Menschen, die ich kenne, sind Sie bestimmt derjenige, der sich darum am wenigsten Sorgen machen muss. Da packte er mich am Revers, zog mich ruckartig ganz nah an sich heran, blickte mir in die Augen und sagte: Mein Junge, ich war bereits verheiratet und hatte zwei Kinder. Mein Junge, niemand ist sicher, bis das Ende erreicht ist. Möge es so sein, dass wir bis ganz ans Ende treu sind. Auf diese Weise werden die Lehre vom Glauben an Christus, die Umkehr und dass man Bündnisse eingeht, erneuert und hält und sich vom Geist leiten lässt, ein Verhaltensmuster fürs Leben. Diese Grundsätze der Lehre prägen und bestimmen, wie wir uns im Alltag verhalten. Ich weiß, dass einige der zurückgekehrten Missionare sich jetzt denken: Alabella zitiert gerade einige Punkte der Lehre aus der inspirierten Anleitung Verkündet mein Evangelium. Ich hoffe, dass Sie einige der Worte wiedererkennen und dass Sie ihre Bedeutung verinnerlicht haben. Den jungen Männern und jungen Frauen, die nicht auf Mission gewesen sind, möchte ich vorschlagen, sich eine Anleitung Verkündet mein Evangelium zu besorgen. Studieren Sie das dritte Kapitel, die Lektion mit der Überschrift Das Evangelium Jesu Christi. Dort wird sehr klar und noch ausführlicher, als ich es heute Abend getan habe, erläutert, was erforderlich ist, damit man nicht auf die Köder des Satans hereinfällt und vom Pfad, der zum ewigen Leben führt, weggezerrt wird. Das Evangelium Jesu Christi ist doch sehr unkompliziert. Wir müssen auf dem einzigen Pfad bleiben, den Gott als den Weg zurück nach Hause in seine ewige Gegenwart bestimmt hat. Das Evangelium ist der Plan des Glücklichseins. Es ist einfach und schön. Ich möchte versuchen, Ihnen zu veranschaulichen, wie die ersten Grundsätze des Evangeliums einer Brücke zwischen dem vorirdischen Leben, dafür steht meine erhobene linke Hand, und dem ewigen Leben, meine erhobene rechte Hand, ähneln. Die Brücke zwischen beidem ist das Evangelium, die Lehre und das Evangelium Jesu Christi. Wir sind aus der vorirdischen Welt ins Erdenleben getreten, um uns darum zu bemühen, die Grundsätze des Evangeliums zu erkennen und zu leben. Wir befinden uns nun hier auf der Erde und gehen unseren Weg, der uns hoffentlich in die Gegenwart Gottes zurückführt. Dazu erforderlich sind Erkenntnis und Gehorsam. Das Ziel unseres Bemühens, nach dem Evangelium zu leben, besteht darin, Anwärter auf alle Segnungen zu werden, die unser Vater für seine treuen und würdigen Kinder bereithält. Jesus selbst hat gesagt: Dies nun ist das Gebot. Kehrt um, all ihr Enden der Erde, und kommt zu mir, und lasst euch in meinem Namen taufen, damit ihr durch den Empfang des Heiligen Geistes geheiligt werdet, damit ihr am letzten Tag makellos vor mir stehen könnt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dies ist mein Evangelium, und ihr wisst, was ihr in meiner Kirche tun müsst. Ende des Zitats. Ich möchte Sie jetzt nochmals bitten, Ihr Leben zu überdenken. Wo stehen Sie? Gibt es etwas in Ihrem Leben, was Sie von den Lehren des Evangeliums weg und in den Einflussbereich des Satans führt? Räumen Sie dem Herrn genügend Zeit ein? Sie leben in einer hochtechnisierten Welt, in der der Zugang zu Informationen, Unterhaltung und sozialen Netzwerken durch Ihren Computer, Ihr iPad oder Ihr iPhone auf elektronischem Wege ungemein einfach ist. Keine Generation vor Ihnen hatte so viele technische Hilfsmittel zur Hand. Über Facebook und andere Netzwerke können Sie mit Freunden überall auf der Welt in Kontakt bleiben. Das sind zwar hervorragende Werkzeuge, aber ich warne Sie davor, sich zeitlich so sehr von der Technik in Beschlag nehmen zu lassen, dass Sie süchtig danach werden und kaum noch etwas anderes machen. Sie müssen Ihre Nutzung irgendwie so weit einschränken, dass sie Sie nicht um das bringt, was wesentlich, kostbar und ewig ist. Wir müssen uns nur die Abendnachrichten ansehen und Zeitung lesen, um zu erkennen, dass die Welt ungeheuer bedrängt ist. Vielerorts wüten Erdbeben, Hurrikane und Tornados. Es gibt Kriege und Kriegsgerüchte. Es gibt Hungersnot und Leid und Völkermord, ganz abgesehen von Mord an Einzelnen und anderen Gewalttaten. Manche von Ihnen meinen vielleicht, dass in der heutigen Welt die Zukunft nicht mehr viel zu bieten hat, worauf man hinarbeiten kann. Ich erinnere mich daran, dass ich als 13-Jähriger am Sonntag, dem 7. Dezember 1941, von der Priestertumsversammlung nach Hause kam und von meinen Eltern erfuhr, dass Japan gerade Pearl Harbor bombardiert hatte. Dadurch wurden die Vereinigten Staaten in einen Weltkrieg getrieben, der in Europa bereits seit 2 Jahren wütete. Damals sah es so aus, als wäre das Leben, wie wir es kannten, vorbei. Es herrschte große Unsicherheit, denn viele junge Männer wurden rasch zum Kriegsdienst eingezogen. Dennoch gibt es, heute wie damals, inmitten all der Konflikte, der Kämpfe und der bösen Einflüsse auf der Welt noch immer viel Gutes. Als ich zur Welt kam, das war vor langer Zeit, als Sie alle noch in der Geisterwelt waren, gab es auf der ganzen Welt gerade mal 20 Länder, die mit Fug und Recht von sich behaupten konnten, sie seien demokratisch, und in denen die Bürger auch nur einen Bruchteil der Rechte hatten, die uns selbstverständlich sind. Heute gibt es über 90. Also können jetzt mehr Menschen auf der Welt in Freiheit und nach ihrer Überzeugung leben. Weltweit betrachtet nimmt die Armut heutzutage ab und die Gesundheit außerordentlich zu, was besonders auf die Verbesserung der hygienischen Bedingungen und der Trinkwasserqualität in den Entwicklungsländern zurückzuführen ist. Da geschieht Bemerkenswertes. Auch erhalten mehr Menschen Zugang zu Bildungsmöglichkeiten. Sie haben allen Grund, hoffnungsfroh und optimistisch zu sein. Lassen Sie nicht zu, dass der Satan Sie beeinflusst und dazu bringt, nicht mehr an die großartige Zukunft zu glauben, auf die Sie sich freuen können. Wir alle legen mit den Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, den Grundstein dafür, das Leben genießen zu können. Wenn Sie treu und gewissenhaft nach der Lehre und dem Evangelium Christi leben, werden sich Ihnen viele gute Gelegenheiten bieten. In der Kirche werden die Führungsbeamten Ihrer Gemeinde, Ihres Pfahles und auf höherer Ebene inspiriert werden, Ihnen Berufungen zu übertragen, auf die Sie vorbereitet wurden und auf die Sie sich selbst jetzt vorbereiten, indem Sie kluge Entscheidungen treffen und die Gebote Gottes halten. In 30 Jahren wird die Führung der Kirche in großen Teilen davon abhängen, wie gut jeder von Ihnen darauf vorbereitet ist, die Berufungen zu erfüllen, die ihm in der Kirche übertragen werden. Ich denke da an eines, und das muss man sich einmal vorstellen. Die Kirche brauchte 98 Jahre von 1830 bis 1928, mein Geburtsjahr, um die ersten 100 Pfähle zu gründen. Die zweiten 100 Pfähle wurden während der darauffolgenden 24 Jahre gegründet. Wir sehen nun, wie ein sehr interessantes Bild entsteht. Ende des Jahres 1960, nur 8 Jahre später, wurde der 300. Pfahl im kanadischen Toronto gegründet, als Präsident Thomas S. Monson dort gerade Missionspräsident war. Vor 2 Wochen nahmen meine Frau und ich an der Konferenz des Pfahles Toronto teil, anlässlich derer der 50. Jahrestag der Pfahlgründung begangen wurde. 1964, nur 4 Jahre nach der Gründung des 300. Pfahles, wurde der 400. Pfahl gegründet. Während der daran anschließenden 9 Jahre wurden 200 weitere Pfähle gegründet und der 900. Pfahl kam im März 1978 dazu. Schon bald, liebe junge Leute, wird der 3000. Pfahl gegründet werden. Wie betrifft das alles Sie, die jungen Männer und Frauen, die heute hier sitzen? Nehmen Sie einmal an, dass die Kirche jedes Jahr 100 Pfähle einrichtet. Das bedeutet, dass sich die Zahl der Pfähle bis zum Jahr 2040, in nur 30 Jahren, auf etwa 6000 verdoppeln würde. Sie werden zu diesem Zeitpunkt Ende 40 oder Anfang 50 sein. Fragen Sie sich nun selbst: Woher kommen die 6000 Pfahlpräsidenten? Wo sind ihre ersten Ratgeber, zweiten Ratgeber, Führungssekretäre und Sekretäre? Wo sind die 6000 mal 12, also insgesamt 72.000 hohen Räte? Angenommen, jeder Pfahl bestünde aus durchschnittlich 10 Einheiten, das ist der heutige Durchschnitt bei den Pfählen. Wo sind die 60.000 Bischöfe? Ersten Ratgeber, zweiten Ratgeber, Führungssekretäre, Sekretäre, ältesten Kollegiumspräsidenten und deren Ratgeber, hohe Priestergruppenleiter und deren Assistenten, die FAV, JD und PV-Leiterinnen und deren Ratgeberinnen und so weiter. Wo sind sie? Ich spreche gerade zu ihnen. Das sind sie. Werden Sie darauf vorbereitet sein, die Berufungen anzunehmen, die der Herr Ihnen übertragen wird? Der Vater im Himmel hat einen ewigen Plan für jeden von Ihnen. Ihr Erstgeburtsrecht, der Vorzug, ein Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage zu sein, kommt in einer Welt, in der über 6 Milliarden Menschen leben, einem Wunder gleich. Als Sie mit dem himmlischen Vater in der vorirdischen Welt lebten, haben sie ihm einige wichtige Versprechen gegeben und sich ihm gegenüber verpflichtet. Sie fragen sich vielleicht, wie diejenigen, deren Aufgabe es ist, Berufungen auszusprechen, auf die Namen der Führungsbeamten der Hilfsorganisationen, Bischöfe, Pfahlpräsidenten und Generalautoritäten kommen. Woher weiß ein Pfahlpräsident, wer Bischof werden soll? Woher weiß eine Generalautorität, wer Pfahlpräsident werden soll? Heute erst habe ich einem frisch gebackenen Pfahlpräsidenten die Hände aufgelegt. Wir haben dieses Wochenende einen Pfahl umgebildet. Das ist ein großer Vorzug, gleichermaßen eine große Verantwortung. Woher weiß der Präsident der Kirche, welche Brüder die Generalautoritäten der Kirche sein sollen? Durch Offenbarung werden die Namen derer kundgetan, die sich als treu und vertrauenswürdig erwiesen haben und die nach den grundlegenden Lehren des Evangeliums Christi leben. Lassen Sie keinen Tag verstreichen, ohne dass Sie sich bemühen, zum Dienst bereit zu sein. Denken Sie daran, das irdische Leben ist für jeden von uns eine Zeit, uns darauf vorzubereiten, Gott zu begegnen. Amulek hat dies so deutlich gemacht. Denn siehe, dieses Leben ist die Zeit, da der Mensch sich vorbereiten soll, Gott zu begegnen. Ja, siehe, der Tag dieses Lebens ist der Tag, da der Mensch seine Arbeiten verrichten soll. Und nun, wie ich euch schon zuvor gesagt habe, da ihr so viele Zeugnisse habt, deshalb flehe ich euch an, den Tag eurer Umkehr nicht bis zum Ende aufzuschieben. Denn nach diesem Tag des Lebens, der uns gegeben ist, damit wir uns auf die Ewigkeit vorbereiten, siehe, wenn wir unsere Zeit während dieses Lebens nicht nutzbringend anwenden, dann kommt die Nacht der Finsternis, in der keine Arbeit verrichtet werden kann. Zitat Ende. Der Herr wird Ihnen jeden Tag Ihres Lebens helfen, wenn Sie auf ihn vertrauen und seine Gebote halten. Der Herr tut dem verantwortlichen Führungsbeamten kund, dass Sie für eine Aufgabe bereit sind, weil Sie auf dem Pfad des Evangeliums geblieben sind, weil Sie die Verpflichtungen eingehalten haben, die Sie schon vor Ihrer Geburt eingegangen sind, wie auch die Verpflichtungen, die Sie dank der Lehren des Evangeliums Jesu Christi eingegangen sind, die Sie alle Tage Ihres Lebens leiten. Ich schlage vor, dass Sie jetzt einen Anfang damit machen, indem Sie Berufungen annehmen. Diese werden Sie auf künftige Berufungen in der Kirche vorbereiten. Tun Sie, was nötig ist, liebe junge Leute, um eine echte Beziehung zum Vater im Himmel aufzubauen. Sie sind seine Geistsöhne und Töchter. Ihre himmlischen Eltern lieben Sie von ganzem Herzen, wie auch der Herr Jesus Christus. Sie möchten, dass Sie dem großen Plan des Glücklichseins folgen, der Sie auf sicherem Wege zurück nach Hause in Ihre Gegenwart führen wird. Nun, am Ende dieser Zusammenkunft, bete ich darum, dass sich jeder von Ihnen stets bemühen wird, den Grundsätzen der Lehre und den Verordnungen des Evangeliums verhaftet zu bleiben. Räumen Sie dem Herrn, Brüder und Schwestern, immer genügend Zeit ein, damit Ihr Zeugnis sich nicht in den falschen Lehren der Welt verliert. Hören Sie auf die führenden Brüder. Wir bemühen uns nach bestem Wissen, Sie die Wahrheit zu lehren und Sie dazu anzuhalten, sich dem zu verschreiben, was Ihnen Ihre Sicherheit und Freiheit bewahrt. Tun Sie jeden Tag das Richtige aus den richtigen Beweggründen. Und es wird Ihnen gut gehen. Bereiten Sie sich in jeder erdenklichen Weise vor, damit Sie bereit sind, wenn der Herr Ihren Dienst in der Kirche braucht. Wenn Sie hinaus in die Welt gehen, werden Sie weiterhin geprüft werden. Das ist einer der Gründe, weshalb Sie leben. Wir sind hierher gesandt worden, um daraufhin geprüft zu werden, wie pflichtbewusst und ernsthaft wir wirklich sind. Mich begeistert die Vorstellung, dass wir uns, wenn wir dem Beispiel des Herrn Jesus Christus folgen, tatsächlich emporschwingen und groß gemacht werden können. Ich mag ein Gedicht, das für jeden von uns passt. Es heißt Die Eiche und stammt von Johnny J. Ryder Jr. Bei Tag und Nacht zerrten die Winde an einer Eiche Blätterdach. Auch schonten sie nicht Stamm noch Rinde, bis kahl sie dastand, matt und schwach. Die Eiche aber sperrte sich, während die anderen Bäume fielen. Der Wind ließ ab, auf sie zu zielen, und fragte: Was hält, Eiche, dich? Ich weiß, begann sie da zu sprechen, du kannst mir jeden Zweig zerbrechen, das letzte Blatt vom Leib mir wehen, mich schütteln, dass ich mag vergehen. Doch hab ich Wurzeln in der Erde, die mir von klein auf Kraft gegeben, dass niemand meiner habhaft werde, verleihen sie aus dem Grund mir Leben. Bis heute konnt mir niemand sagen, wie viel ich möchte wohl ertragen. Doch du hast mir bewusst gemacht, ich bin viel stärker als gedacht. Meine lieben jungen Brüder und Schwestern, seien Sie fest wie die Eiche. Erkennen Sie, wie stark Sie sind. Verwurzeln Sie Ihren Glauben und Ihr Vertrauen auf Gott und Christus tief im Boden des Evangeliums. Seien Sie stets der unechten Fliegen gewahr, die uns Luzifer, der falsche Menschenfischer, anbietet. Mögen wir weise und geistig wach sein, damit wir seine vielen gefährlichen Angebote erkennen und ausschlagen. Leben Sie die Lehre Christi, die einfachen Grundsätze. Glauben Sie an den Herrn Jesus Christus. Kehren Sie um. Ehren Sie Ihre Taufbündnisse. Leben Sie würdig, dass der Heilige Geist bei Ihnen sein kann. Und harren Sie aus bis ans Ende. Tun Sie dies auf täglicher Basis, und der Geist des Herrn wird bei Ihnen sein und Sie sicher auf dem Pfad halten, der zum ewigen Leben führt. Ich lege vor Ihnen Zeugnis ab. Ich möchte Ihnen sagen, dass Sie uns sehr am Herzen liegen. Sie tragen die Zukunft dieser Kirche auf den Schultern. Sie haben eine große Bestimmung. Ich bete von ganzem Herzen darum, dass Sie heute alles tun, was nötig ist, falls Sie in Ihrer Lebensweise die eine oder andere Kurskorrektur vornehmen müssen. Ich bezeuge Ihnen ausdrücklich, dass Jesus der Messias ist. Er lebt. Dies ist seine Kirche. Wir stehen in seinem Auftrag. Wir sind sein Bundesvolk. Das weiß ich. Ich gebe dieses Zeugnis und bitte nun den Herrn, sie zu segnen. Ich rufe diesen Segen in seinem heiligen Namen auf sie herab. Mögen sie Frieden, Freude und die tröstliche Gewissheit im Herzen finden, dass sie ihr Allerbestes geben, um seines heiligen Namens würdig zu sein. Mögen Sie jetzt und alle Tage Ihres Lebens derart gesegnet sein. Darum bete ich demütig. Ich gebe Ihnen Zeugnis und ich segne Sie im Namen Jesu Christi. Amen.